Das ist ja, jeder berechnet irgendwie eine Pünktlichkeit. Und wir haben bestimmt 50 Data Marts, die eine Pünktlichkeit berechnen. Und die liefern alle unterschiedliche Ergebnisse, weil das alles unterschiedliche Definitionen sind.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, wie immer, das sage ich jede Folge, eine spannende Folge, aber ich suche mir auch nur spannende Gäste aus, nämlich diesmal den lieben Mirko von der Lufthansa. Hi.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Stell du dich auch einmal ganz kurz vor. Ich glaube, die deutsche Lufthansa kennt jeder, aber da auch vielleicht ein paar Worte dazu und dann tauchen wir direkt in die Folge ein.
Alles klar. Ja, also Mirko Bapalania, ich bin Head of Data Analytics und Integration für das Kerngeschäft der Lufthansa Group. Also für das, was die meisten kennen, die Lufthansa, die Swiss, die Austrian. Da bin ich verantwortlich für alles rund um Architektur, Technologien, die Plattformen, also kommen wir später nochmal bestimmt zu, die wir da im Einsatz haben, aber auch das Data Management als solches. Also wir haben ja sehr viele Daten in der Airline-Industrie, wir sind eine sehr datengetriebene Industrie. Ja. Und da sozusagen das Management der ganzen Data Pipelines und zur Verfügungstellung der Daten, aber auch für BI, AI, Analytics. Also ich habe ein AI und Advanced Analytics Team, sodass wir in der Lage sind, wirklich from Data to Insights alles zu liefern. Und im Moment auch verantwortlich für einen großen Change in dem Bereich. Aber da kommen wir auch später nochmal zu.
Cool. Ist das, jetzt sind wir schon bei der Organisation, das ist ja ultra spannend. Ich versuche gerade zu überlegen, das heißt, ihr seid eine zentrale Unit. Wir bei Douglas sind ja sozusagen, haben einen Data Office, was zentral organisiert ist mit einem Hub-and-Spoke-Modell. Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, ähnlich, ist auch so ein hybrides Modell. Also wir sind eine zentrale Unit in der IT. Wir sind jetzt aber nicht so aufgestellt, dass wir jeden Case bei allen Airlines bei uns zentral machen, dann müsste das ja ein Ungetüm an Organisation sein, sondern wir stellen die Daten zur Verfügung, also alle arbeiten sozusagen in den Architekturen, die wir zur Verfügung stellen, mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen, aber dann die Use Cases drauf, die Bereiche, die das selbst machen können. Es gibt auch noch, in jedem Bereich gibt es auch noch Analytics Teams oder Data Science Teams, also beispielsweise Marketing, da mit denen arbeiten wir dann zusammen. Dann gibt es Bereiche, da ist das nicht so ausgeprägt, da können wir aber auch alles liefern. Also inklusive statistische Modelle, Forecasts, Dashboards, ne? Also das ist so ein bisschen wie mit so einem Schieberegler. Also wir können alles, können das natürlich nicht für alle machen, aber da, wo es benötigt wird, können wir es und da, wo es eigene Kapazitäten gibt, da ermöglichen wir Self-Service, so gut es geht.
Ja. Genial, ich merke gerade, wir haben ja vorher noch nicht drüber gesprochen, aber das ist genau der Ansatz, den ich auch fahre, weil das der gigantische ist, irgendwie zentral pilotiert ihr viel, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ihr setzt auf, ihr macht Technologieauswahl und dann kann man den, ich überlege gerade, was ein gutes Wort ist, den noch nicht so reifen Abteilungen im Analytics-Bereich eben sehr stark unter die Arme greifen und ihnen auch mit den Stützrädern helfen. Und wenn sie dann schaffen, selber zu fahren, eben die Stützräder wegnehmen und dann auch weiter unterwegs zu sein. Sehr, sehr cool. War das schon immer so, die Orga, oder habt ihr die aufgebaut?
Ja, wir haben also früher waren die ganzen Data-Teams in der IT verteilt, also es gab hier welche und da welche und in der, ich würde schätzen, so vor ungefähr 4 Jahren haben wir alle Daten-Units in der IT zusammengezogen und seitdem haben wir das Modell und das ändert sich natürlich immer auch ein bisschen. Also wir haben auch noch einen zentralen Bereich sozusagen, die sich um so Data Governance, Data Strategy kümmern, mit denen arbeiten wir auch zusammen, das ist eher so ein Stabsbereich. Also es ändert sich beständig, aber so jetzt in dem Setup sind wir so seit 4 Jahren ungefähr.
Und wenn man sich das vorstellt, das heißt, ihr bekommt auch Anforderungen aus den Fachabteilungen, die dann überlegt werden, macht es Sinn, die zentral so zu etablieren, Wechsel auf ein neues Toolstack oder irgendein Wechsel eines Tools, damit die anderen Abteilungen auch wieder profitieren können davon, richtig?
Genau. Also oder auch auch Use Cases. Also wenn wir jetzt beispielsweise, wenn wir so ein Smart Alerting irgendwie einrichten, ne, dass wir sozusagen einen Algorithmus aufbauen, der dann Alerts rausschickt, wenn sich beispielsweise in irgendeinem Markt auf der Welt, wenn sich die Nachfrage stark ändert, dass dann die Marktplaner bei uns eine Info bekommen. Das kann man ja abstrahieren und so ein Smart Alerting für alle anderen Fachbereiche auch nutzen. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir dann zentrale Datenprodukte zur Verfügung stellen, von denen dann möglichst viele profitieren können.
Definitiv. Genau meine Rede. Ich glaube, man braucht ein kleines, schlagkräftiges Team für die Organisation. Die können anfangen, den Leuchtturm zu bauen. Der beleuchtet gewisse Dinge. Die wird identifiziert, ob die total Sinn machen. Und dann kann die Marketingabteilung oder die Planungsabteilung bei euch sozusagen davon profitieren. Und wenn sie merken, okay, jetzt darüber hinaus brauchen wir spezielle Cases, die andere Abteilungen nicht wollen, dann baue ich da eben wie ein größeres Team nochmal zusätzlich auf.
Genau. Ja, cool. Genau. Also was wir auch machen, wir machen das sozusagen auch mit, das war ja jetzt eher so eine Funktionalität mit Daten, ne? Also wir bauen sozusagen zertifizierte, das ist jetzt relativ neu, wir bauen jetzt zertifizierte Daten, dass verschiedene KPIs halt nicht an 200 Stellen im Unternehmen berechnet werden, also jetzt für eine Airline eine Pünktlichkeit. Das ist ja jeder berechnet irgendwie eine Pünktlichkeit und wir haben bestimmt 50 Data Marts, die eine Pünktlichkeit berechnen und die liefern alle unterschiedliche Ergebnisse, weil das alles unterschiedliche Definitionen sind. Ne, also wann ist denn abgeflogen? Ne, also ist das sozusagen, wenn das Flugzeug losrollt, ist das First Wheel Movement, Engine Start? Also gibt es einfach verschiedene Messpunkte.
Ja.
Und jeder KPI oder jeder Data Mart sozusagen hat eine unterschiedliche Definition. Und was wir jetzt machen, zusammen mit den Fachbereichen, wir haben jetzt so ein Zertifizierungskonzept sozusagen für Daten, dass wir dann zertifizierte Trusted Data mit sozusagen abgenommener Business-Definition dann anbieten, dass wir sagen, hier ist die Pünktlichkeit, hier sind die Daten dazu, die können sich jetzt alle holen.
Ich finde es gigantisch und da würde ich gerne mal mit irgendjemand, lieber Zuhörer und Zuhörerin, drüber diskutieren, ob es jemand hat, weil ich glaube, bis zum gewissen Grad darf man nicht Data Governance aufsetzen, jetzt bin ich sehr frech, damit man den Speed nicht verliert und dann merkst du irgendwie, wenn du, wie bei dir, ihr seid noch viel größer als wir, aber dann in einer großen Organisation brauchst du zwangsweise wieder Data Governance, um zu gewährleisten, dass die Prozesse, die du selber versuchst zu etablieren oder die Tools, die du versuchst zu etablieren, sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Weil es ist genauso, ja, du sagst es jetzt bei euch mega spannend, natürlich die Flugzeiten. Bei uns geht es manchmal um ganz einfache Dinge. Das eine Land sagt, naja, Umsatz definiere ich so. Der andere sagt, Umsatz definiere ich so. Und dann kommen plötzlich zwei Reports ins Top-Management und die fragen, naja, was ist jetzt die Wahrheit?
Genau. Und dann hat man viel Aufwand, um das zurückzurechnen und ist das ein Rundungsfehler oder nicht oder ist es doch eine andere Definition? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich in den meisten großen Unternehmen so.
Ja. Sehr cool. So von der Organisation so ein bisschen zum Toolstack, kannst du da was darüber sagen? Wie seid ihr toolmäßig aufgestellt? Ich spreche immer gerne von links irgendwie Daten rein, zu rechts irgendwie Daten visualisieren raus.
Ja, also wir sind da gerade in einem großen Umbruch. Also wir haben, ich meine, das wissen ja die meisten, wir hatten eine ziemlich heftige Krise in der Airline-Industrie und haben da jetzt auch die Zeit genutzt, also wirklich die Krise genutzt, um uns da extrem umzubauen, sowohl technologisch als auch organisatorisch, also jetzt eher innerhalb meines Bereichs, auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Auch das, was ich eben gesagt habe, dass wir so Datenprodukte anbieten, auch solche Sachen. Technologisch hatten wir immer verschiedene Datensilos, verschiedene Data Warehouses. Also das, was ich vorhin gesagt habe, so Airlines haben ja sehr viele Daten. Ne? Wir haben Passagierdaten, wir haben Flugdaten, wir haben wirklich für jeden, also in unseren großen Stationen, für jeden Prozessschritt haben wir Daten. Also wann hat's Tanken angefangen, wann hätte es anfangen sollen? Wie lange haben die gebraucht? Und das auch fürs Catering und für was weiß ich. Ne? Also wir haben,
sehr krass,
wir haben extrem viele Daten und machen da auch viel mit, auch in Realtime. Und das heißt, das ist jetzt kein ganz neues Thema für uns. Also hatten wir auch schon einen nicht ganz so neuen Technologie-Stack dazu. Das waren also verschiedene Data Warehäuser für verschiedene Anwendungszwecke. Dann hatten wir irgendwann mal angefangen, uns ein Data Lake in einem Rechenzentrum aufzubauen. Ja.
On-Premise dann.
Genau, on-prem, ja. Und haben dann, haben obendrauf, haben wir verschiedene jetzt BI-Tools, also wir haben zum Beispiel Tableau, ne, jetzt für, ja,
haben wir auch. Sehr gut.
Sozusagen für BI, haben verschiedene AI-Anwendungen und also auch da verschiedenste, ne, von IBM Watson über Microsoft, haben wir da ganz, ganz verschiedene, und bieten natürlich auch Daten einfach über APIs an. Und was wir jetzt machen, ist, wir bauen jetzt das Backend um. Also wir ziehen jetzt die Daten unserer Data Warehouses und auch von dem Hadoop On-Prem ziehen wir in die Cloud und nutzen dann Cloud Native Services.
Ja, cool.
Und gehen da jetzt auf, also sozusagen so ein Data Lake House Konzept. Also Data Lake erstmal als Basis für das meiste. Ja. Plus dann Synapse, Data Warehouse, plus noch ein für Real-Time wahrscheinlich Azure SQL plus, ja, sozusagen für ETL, die also Data Factory und dann noch Databricks sozusagen zur, ja, also zur Verfügungstellung von Daten. Das ist mal so, ne, von links nach rechts sozusagen,
ja, sehr cool, ja,
der Stack. Dann, wie gesagt, Tableau und dann auch sozusagen dann Azure Machine Learning, dann also für Machine Learning Cases, da wo wir was selbst machen. Oder wir schieben dann die Daten in die verschiedenen Anwendungen, die wir haben. Wir haben ja verschiedenste Nutzer, wir haben auch viele Mitarbeiter, die mit Daten arbeiten, also die sozusagen Daten angezeigt bekommen und dann Realtime-Entscheidungen treffen, sowas wie, verspäte ich jetzt den Flug nach New York, weil ich auf die 30 Umsteiger aus Hamburg warte. Und das sind ja so Entscheidungen, die man ja also in einem Tool trifft bei uns und die bekommen halt Daten. Also von daher haben wir auch sehr viele sozusagen Nutzeroberflächen, in die Daten reingehen.
Ja, die dann die Daten anzapfen und nicht zwangsweise ein klassisches Visualisierungstool.
Nee, genau. Heißt, ja. Nee, genau. Das ist dann eher sozusagen eine Applikationsschicht. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt so einen Kern definiert.
Ja.
Und da bauen wir jetzt diese Datenprodukte und da kann man die sich abholen.
Wie groß ist deine Abteilung?
Wir sind ungefähr 60 Interne.
Ja.
Und steuern natürlich viele, viele Dienstleister, aber auch konzerninterne Tochtergesellschaften.
Ja, dachte ich mir, es hört sich frecherweise nach einem sehr großen Projekt an, was ihr da vor der Brust habt, also Respekt. Ja. Und da ist auch immer die Frage, ich finde immer, manchmal hilft einem, das habe ich ja, vorher war ich ja auch immer als Berater unterwegs und dann dachte ich immer, naja, jetzt war ich ja Berater, jetzt brauche ich nicht mehr die Sicht von außen, aber manchmal tut es einem auch gut, nochmal so eine Sicht von außen zu bekommen und so einen Peak, so eine Empfehlung, ja, wie baut man das Toolstack eigentlich auf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend.
Was wir auch ändern im Moment, ist so die Art und Weise, wie wir arbeiten. In der Vergangenheit haben wir da viel mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet und eher, ich sag mal, in so einem Change-Request-Verfahren. Ja, wir wollten was gebaut bekommen, dann haben wir da einen Change-Request adressiert, der wurde dann gebaut.
Ja.
Und dann haben wir gar nicht das so richtig mitbekommen, wie der gebaut wurde, was da gebaut wurde. Und das ändern wir jetzt so, dass wir in agilen Teams, also jetzt, wir nutzen die neue Plattform einfach, weil wir die wieder beherrschen können, und bauen sozusagen agile Teams, die dann end-to-end auf verschiedenen Domains, also Data-Domains arbeiten, und dann auch stärker als in der Vergangenheit zusammen mit unseren internen Tochtergesellschaften. Ja, und das ist natürlich auch eine große Veränderung. Also so, wir ändern die Art und Weise zu arbeiten, wir ändern den Technologie-Stack, also ist jetzt viel Change.
Einmal alles. Also seid ihr da sehr schnell drauf gekommen durch die, also am Anfang der Krise hattet ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht und sagt, naja, jetzt ist eine gute Situation, oder?
Also wir hatten uns schon viele Gedanken gemacht, ne, weil das ist, das alte Setup hatte seine Grenzen, die haben wir auch immer mal wieder gemerkt. Was dann halt in der Krise war, wir haben ja erstmal versucht, den Mittelabfluss so gut es geht komplett zu stoppen und haben erstmal alle externen Beauftragungen gestoppt,
ja,
und haben dann gesehen, dass wir jetzt was dann halt wichtig war, da haben wir uns dann drauf konzentriert, das haben wir komplett alleine selbstständig gemacht, dass das echt ziemlich gut funktioniert hat, auch in so einem agilen Setup zusammen mit den Business-Experten,
ja,
da zu arbeiten, das hat auch allen, also auch wirklich auch deutlich mehr Spaß gemacht, als, ne, da wird was über den Zaun geschmissen und irgendwann kommt es zurück.
Man weiß nicht,
auch wenn es abgedroschen ist, ne, das hört man ja immer wieder, aber es ist halt wirklich so. Also es ist, das hat allen mehr Spaß gemacht. Wir haben super schnell was liefern können. Ne? Also jetzt in dem Fall war es, wir haben ja früher relativ stabile Flugpläne gehabt.
Ja.
Und als dann sozusagen in die Krise ging, war das ja nicht mehr so. Dann mussten wir tagtäglich gucken, wo dürfen wir überhaupt noch hinfliegen? Also welches Land
flexibel sein,
genau, hatte noch geöffnet und wo wollen die Leute auch noch hinfliegen? Und da mussten wir dann, also mussten wir ganz anders arbeiten und das hat da echt geholfen, ne, dass wir dann super dynamisch faktisch jeden Tag was anderes machen konnten.
Ich glaube, das ist auch die Motivation noch mal ein bisschen höher der Mitarbeiter, wenn du ein Teil des großen Ganzen bist und nicht derjenige bist, der Durchlauferhitzer ist. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Und
eindeutig. Also ja. sehe ich auch so. Also insbesondere die technologieaffinen Kollegen, für die ist das viel interessanter, viel spannender. Das macht viel mehr Spaß. Das glaube ich auch.
Identifizieren sich mit allem, ja. Und dann, wenn sie den Change nochmal mitbegleiten können und wenn sie ein Teil dieses Change sein können und danach eben stolz sagen können, das ist der Teil, den ich gebaut habe und den Teil habe ich beauftragt, dass er gebaut werden soll, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, ja.
Ja.
Wie sieht bei euch das Thema Recruitment aus? Schwer, einfach?
Es ist schwer, dass wir tun uns natürlich schwer im Moment, sozusagen neue Stellen auszuschreiben, da wir ja immer noch in einer schwierigen finanziellen Situation sind. Grundsätzlich finde ich, dass wir echt coole Cases haben. Wir haben jetzt auch coole Technologien, auf denen man arbeitet. Das macht auch Spaß. Also ich glaube, dass wir da vieles zu bieten haben. Also auch Lufthansa als Arbeitgeber, finde ich, ist ein sehr guter Arbeitgeber. Und sobald sich die Lage bei uns ein bisschen ändert und wir auch wieder ausschreiben dürfen, hoffe ich auch, dass wir dann am Markt wieder aktiver sein können, als wir es heute sind. Es ist natürlich, und ich glaube, das ist bei allen so, es ist, der Markt ist schwierig, ne? Das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Würde ich jetzt mal annehmen für Douglas, aber das
ja,
ist
ja,
bei
uns. Wir, also, Probleme, also ich glaube, wir sind als Marke attraktiv, wir sind auch ein toller Arbeitgeber, ja. Aber alle sind gerade auf dem Markt. Es ist nicht nur genau. So, dass eine Firma auf dem Markt ist und Leute sucht.
Genau. Also wir stellen ja auch an verschiedenen Standorten ein, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch die Tochtergesellschaften haben Standorte jetzt sozusagen auch quer durch Europa verteilt. Und auch, selbst da ist es auch nicht leicht, ne, diese, ich sag mal, Data Engineers, Data Scientists, Data Architects einzustellen. Die der Markt ist echt schwierig.
Ja, aber ich glaube auch immer wieder, vor allem dadurch macht ihr euch ja auch attraktiv, dass ihr auf den neuen Tool-Stack wechselt, auf the modern Data-Stack, weil ihr damit die Gewährleistung habt, dass ihr nochmal viel, viel attraktiver zusätzlich zur Marke, zusätzlich zum tolle Arbeitgeber-Themen nochmal da attraktiv seid.
Genau, das war auch ein Aspekt, ne? Also natürlich war es viel auch, ich sag mal, einfach Geschwindigkeit reinzubekommen, wieder also eine höhere Fertigungstiefe, mehr Herr der eigenen Daten zu sein, mehr selbst machen zu können, auch vor allem in Krisenzeiten. Aber ein Aspekt ist definitiv auch, dass wir in diesen Jobs dann auch ein attraktives Umfeld bieten, und zwar nicht nur, also Lufthansa ist ein attraktiver Arbeitgeber, nicht nur das, sondern auch wirklich so die Art und Weise, wie wir arbeiten, also in diesen agilen Teams, aber auch der Tech, also wirklich so Cutting-Edge sozusagen Technologien, um halt auch gerade für Uni-Absolventen attraktiv zu sein. Ja, die wollen nicht in uralten Technologien arbeiten, ja, die sie irgendwie auch gar nicht kennen.
Ja, wenn du, Mirko, wenn jetzt andere zuhören und gerade vielleicht noch in einem Unternehmen arbeiten, wo das Toolstack noch nicht modern ist, was wäre dein Tipp, was so die Top 3, wenn ich dich auf 3 festnageln darf, Themen sind, wo du glaubst, das ist der größte Mehrwert fürs Unternehmen?
Na, ich glaube, es gibt ja so verschiedene Schichten, an denen man was ändern kann. Und also wir haben tatsächlich erst also von links nach rechts, also ganz rechts angefangen. Wir haben zuerst Tableau eingeführt, haben zuerst AI Tools eingeführt, und haben dann sozusagen mit Data Scientisten, die wir rekrutiert hatten vor der Krise, konnte man da schon mal gut arbeiten. Dann sind wir immer wieder sozusagen an Probleme gelaufen in der Datenbereitstellung. Und das ist dann das Nächste, was wir jetzt halt lösen, dass wir dann da modernisieren. Also ich würde sagen, die Erfahrung bei uns war jetzt gut, dass man erst an der Oberfläche in Anführungszeichen anfängt.
Ja.
Und also wenn das noch alles noch nicht modernisiert ist, um auch schon ein paar Cases liefern zu können, um Leuchttürme zu haben, ne, weil da kann man schon auch mal zeigen, auch einem Vorstand, schaut mal, das geht. mit eigenen Kompetenzen im Bereich, was soll ich, Predictions. Und damit fangen wir jetzt an, ne? Und dann kann man das zeigen. Und dann sozusagen, dann ist aber schon auch echt super wichtig, das Backend zu modernisieren, weil irgendwann läuft man dann halt immer sozusagen wie vor so eine Wand. Und das ist jetzt ein echt großes Thema bei uns, aber es, das wird sich auszahlen. Das wird auch ein bisschen rumpeln am Anfang, ne? Das ist jetzt, da ist jetzt viel neu, aber das wird sich auf jeden Fall auszahlen.
Ja, was ich spannend finde, ist auch immer wieder dieser Case und es hört sich immer abgedroschen an, dass ich immer sage von Leuchttürmen, aber es ist es ja. Du gehst eigentlich erstmal zum Management, du gehst zu deinen Stakeholdern und bietest ihnen erstmal einen Mehrwert mit den Daten, die man zwangsweise schon mal hat. Wenn du gar nichts hast, fängst du sozusagen mit einer Source an, mit einer Datenquelle, die du, wo du die Rohdaten ziehst. Und dann verkaufst du es und wenn es dem Fisch schmeckt, wenn es dem Stakeholder schmeckt, dann kann man eben anfangen, das Angel-Equipment größer zu bauen. Das ist jetzt eine dumme Analogie, aber in die Richtung geht's ja. Und dann kriegst du auch wieder die Möglichkeit, mehr zu investieren.
Genau. Also genau, das ist, glaube ich, auch so für, ne, das Awareness. Also ich glaube, die meisten wissen es jetzt mittlerweile, ja auch in allen Unternehmen, aber das Thema Awareness schaffen für wirklich data-driven ist für die meisten Unternehmen wichtig. Da Awareness schaffen ist immer noch am besten mit einem, also aus meiner Sicht mit einem konkreten Case. Also immer noch, ne, so sozusagen, was man sieht, glaubt man, ja, und das ist wichtig, da einfach was zeigen zu können. Also neben irgendwie theoretischen Dingen, die man muss es schon durchdacht haben, also nur ein Prototyp reicht halt auch nicht. Also man sollte schon einmal zu Ende gedacht haben, aber dann auch in der Lage sein, was zeigen zu können.
Cool, ich glaube, da können die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall nochmal was mitnehmen. So, jetzt hat man so ein bisschen Orga, jetzt haben wir so ein bisschen Toolstack. Das ist so ein bisschen die Frage, ob wir nochmal ein bisschen Richtung abbiegen, Datenprodukte. Ne? Da habe ich die vorhin, glaube ich, so ein bisschen ausgebremst. Ich glaube, das ist mit das Spannendste und das ist ja jetzt, wo wir uns auch gerade so anknüpfen können. Was sind so interessante, was sind vielleicht auch so die ersten Datenprodukte, die man nehmen kann, womit man einen guten Mehrwert oder einen sichtbaren Mehrwert schafft?
Na gut, ich glaube, wie gesagt, Airlines haben echt sehr viele Daten und wir haben schon immer viele Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen, ne? Gerade in diesen ganzen operativen Bereichen. Was jetzt bei uns als Beispiel ist wirklich Netzplanung. Also wohin fliegen wir? Und wenn wir entschieden haben, wo es hingeht, dann wie oft? Also jeden Tag, mehrmals am Tag oder nur einmal die Woche? Und mit welchem Gerät? Also wie viel wollen wir da anbieten? Ne? Und da kann man also einfach, ne, das, da kann man sehr viel mit Daten machen. Also
definitiv also, Nachfrage,
soziodemografischen Daten, Nachfragedaten, genau. Also Marktdaten, wer fliegt da noch hin, wie ist dann sozusagen der Netzeffekt bei uns, wir haben ja ein Netz, ne? Also da kann man extrem viel machen, das ist ein Case, an dem wir sozusagen immer arbeiten und der hat jetzt auch nochmal eine neue Dynamik bekommen. Man sieht es ja auch, wir fliegen jetzt andere Destinations an als vor der Krise, da hat sich ja schon was geändert.
Ja.
Abzusehen oder noch sozusagen offen, ob sich das wieder zurückändert, sozusagen eher auf das Nachfrageverhalten vor der Krise oder ob es halt beständig so bleibt, ne? Also jetzt, dass die Nachfrage ist eher kurzfristig und ist natürlich, orientiert sich auch immer daran, wo man überhaupt hinfliegen darf, ne? Ist klar. Das ist halt ein Case, wo wir immer dran sind. Dann gibt's aber auch ganz, sagen wir mal, ganz handfeste Sachen, sowas wie, welche Essen laden wir denn ins Flugzeug, ne? Also wir haben ja auf den europäischen Strecken das Essenskonzept geändert und haben jetzt sozusagen, man kann dann jetzt auch hochwertiges Essen kaufen. Und dann ist, da sind wir jetzt gerade, arbeiten wir jetzt an einem Case, eine Prediction, welches Essen wird denn in welcher Quantität auf welcher Strecke nachgefragt, damit wir halt auch wirklich das laden, was hoffentlich gefragt wird, ne, damit wir das auch verkaufen können und nicht das, was alle wollen, ist irgendwie nur einmal drin und gleich ausverkauft. Ja. Aber auch, damit wir so wenig Waste wie möglich erzeugen. Das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema. Dass wir einfach so viel weniger Müll erzeugen als in der Vergangenheit.
Ich bin total überrascht, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, hätte es einem klar sein müssen, dass ihr so ein Hidden Champion seid in dem Bereich, weil ihr schon viel mit Daten vorher gearbeitet habt. Und dadurch jetzt in Kombination, dass ihr das Data Stack nochmal modernisiert, weil stell dir vor, es wäre ein Unternehmen, was da noch viel, viel weiter weg ist, aber was jetzt wie ihr eigentlich Near-Time- oder Real-Time-Entscheidungen und Daten braucht auf Basis von Daten und du musst erstmal das Tool-Stack aufbauen, dann hast du ein richtig massives Problem.
Ja, genau. Das ist so. Also, wie gesagt, der Tool-Stack bei uns, der hatte sich über die Zeit entwickelt und der ist jetzt einfach wirklich, der war jetzt out of life sozusagen. Und jetzt ist das jetzt so ein richtiger Sprung, den wir da machen. Ne?
Ja, ein interessanter Sprung und definitiv die coolen Produkte, die daraus entstehen. Ich glaube, das erste ist immer das klassische KPI-Dashboard oder Management-Summary und dann führt er natürlich die Daten jetzt, wie du beschrieben hast, irgendwie in Applikationen rein. Und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, nochmal viel mehr in so Planungssysteme mit einzugreifen und auf Basis von Marktdaten, sogar von außerhalb eben, und da ändert sich ja ständig was, flexibel zu sein, ist es das genau das, was man braucht. Und da können, glaube ich, die, ich würde es jetzt mal als manuelle Analysten bezeichnen, noch so gut sein. Das sind ja jetzt eben Sachen an Datenmengen, die du nicht mehr selber verarbeiten kannst.
Genau. Ja, das ist so, ne? Auch sowas wie Voraussagen, wann, also jetzt in der Krise, wann welche Regierung wo auf der Welt jetzt irgendwie Lockdowns verhängen wird oder wieder zurücknehmen wird. Wir können ja nicht jede Tageszeitung der Welt sozusagen lesen. Das müssen wir automatisiert verarbeiten. Ne? Also weil das kündigt sich ja meistens an. Sodass wir da dann sozusagen eine Prediction haben, wann wahrscheinlich welcher Markt wieder aufgeht oder halt zugeht. Ne? Also auch mit in natürlich zusammen mit den Covid-Zahlen in der Entwicklung. Ja. Also da, also wir fragen, wir arbeiten mit solchen Daten, wir arbeiten auch mit Social Media Daten, ne, um also sozusagen kann man da ableiten, wo Nachfrage ist, also die verschiedensten Dinge.
Hast du ein so ein Datenprodukt, wo du selber so ein Aha-Erlebnis hattest, wo du sagst, okay, hätte ich gar nicht dran gedacht, dass das einen großen Mehrwert bietet? Worüber du natürlich auch sprechen darfst.
Ja, genau. Ich glaube, es war wirklich wie sich das zu Beginn der Krise, ne, als wir dann wirklich auf so Realtime-Planung, wo fliegen wir jetzt hingegangen sind, dann haben wir irgendwie gesehen, dass es irgendwie eine große Nachfrage nach, ich glaube, es war damals Griechenland gab, und dann ist dann einfach mal ein Flug eingeplant worden und der war sofort ausverkauft. Und wo wir sonst nicht hingeflogen sind vorher. Und das war einfach sozusagen wirklich tolles Erlebnis, ne, mit so einer direkten Feedback-Schleife ja auch.
Und du dann sozusagen mit das, ja, die das Produkt mitsteuern kannst und so ein Direct-Feedback bekommst. Genial, definitiv, ja. Ja, von Orga Toolstack zu Datenprodukte ist dein Gefühl irgendwie, wie ist deine Einschätzung im Markt? Machen noch zu wenig Firmen was mit Daten? Wie ist dein Gefühl, wie sich der Markt da weiterentwickelt?
Ja, also wir tauschen und ich bin jetzt echt gut sozusagen im Austausch mit vielen anderen Airlines. Ich würde sagen, dass die sind auch alle wie gesagt, Airlines sind sehr datengetrieben, ne? Da würde ich sagen, die sind da auch alle sehr rührig und sehr, sehr stark unterwegs. Ich glaube, so dieses die Cloud nimmt ja so ein bisschen die Hürde. Ne? Früher musste man sich eine große Investition tätigen, musste sich dann einen großen Serverpark im Rechenzentrum aufbauen. Mhm. Und das musste man ja erstmal gucken, ob sich das etabliert. Und jetzt vielleicht auch da, das hätte auch vorhin schon auf die Frage gepasst, wie haben wir jetzt diese neue Plattform, also wirklich im Backend angefangen? Wir haben die erstmal ganz klein aufgebaut. Das ist ja der Vorteil der Cloud. Wir haben ganz kleinen Data Lake, ne, irgendwie Consumption Cost 30,80 € am Anfang, ganz klein aufgebaut und haben einen Use Case reingeschoben und haben mal geguckt, wie das funktioniert. Und haben das dann sozusagen ausgebaut und migrieren jetzt, also wir haben die neue Umgebung aufgebaut im Kleinen und migrieren jetzt unsere riesigen Datenbestände da rein. Aber in was Bestehendes, also in was Kleines Bestehendes. Das ist aus meiner Sicht jetzt die Hürde ist halt einfach durch diese Cloud-Native-Technologien ist viel kleiner, als es in der Vergangenheit war. Und deswegen glaube ich, dass viele Unternehmen das auch diesen Sprung gerade machen, weil einfach die Hürde nicht mehr so groß ist. Also selbst mittelständische und kleine Unternehmen machen das jetzt so nach meiner Wahrnehmung.
Ja, man ist flexibler, man muss nicht überlegen, ob man einen zweiten Server irgendwann nachkaufen muss, Genau. Kann anders skalieren, kann die Projekte wieder einstampfen und hat nicht irgendwie hohe Investitionssummen gehabt, definitiv.
Ja, genau. Na, ich muss keine Lizenzen im Millionenbetrag irgendwie vorfinanzieren, bevor ich überhaupt sehe, ob ich das benutzen werde, sondern das ist halt dieses sozusagen Pay-as-you-use ist halt schon echt attraktiv. Also gerade um was auszuprobieren, das ist halt super attraktiv. Und so haben wir es gemacht.
Ja, fangt ihr dann mit so einem Shift-and-Lift-Modell an? Also schiebt ihr die Daten und die Use-Cases, die ihr habt, eins zu eins rüber oder konzipiert ihr die auch nochmal neu?
Nee, also wir haben, also alles, was jetzt neu ist, wird gleich neu Cloud-Native gebaut. Die bestehenden Cases, das ist wirklich Lift und Shift. Erstmal im ersten Ansatz, weil das ist zu viel. Also wir reden von irgendwie, wie gesagt, über 400 Data-Pipelines, die wir betreiben und die auch echt zum Teil sehr kompliziert sind. Also wie setzen sich so Passagierdaten zusammen und so weiter. Und da machen wir Lift und Shift, schieben die erstmal sozusagen in die neue Umgebung und wann immer es eine Änderung gibt, dann bauen wir die, also dann schauen wir uns das nochmal wirklich an, sozusagen also nachfolgend. Und wenn sinnvoll, bauen wir dann auch noch ein paar Sachen um. Aber erstmal ist es Lift und Shift. Aber wir verbauen uns da ja auch nichts.
Ja, verstanden. Macht ja auch definitiv Sinn, um den Speed hochzuhalten. Also auf der einen Seite natürlich Cloud-Native-Use-Cases aufzubauen, den großen C ins Wasser zu halten, zu sehen, ob es funktioniert und parallel dann eben die anderen Sachen eben einmal rüberzuziehen, um dann nicht mehr die Abhängigkeit und die On-Premise-Lösung zu haben.
Genau.
So, wir neigen uns langsam den magischen 35 bis 40 Minuten. bevor ich die Fragen stelle und du natürlich auch nochmal was sagen kannst, beziehungsweise wir vielleicht noch ein Thema identifizieren, über das wir noch nicht gesprochen haben. Liebe Zuhörer an dieser Stelle, wenn ihr mich zum ersten Mal hört oder den Podcast zum ersten Mal hört, nutzt die Chance, drückt abonnieren bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts freue ich mich sehr, vor allem wenn ihr euer Handy gerade in der Hand habt, geht auf Apple Podcasts und drückt den Bewerten-Button. Das hilft mir und dem Podcast einfach nochmal ein bisschen nach vorne zu kommen. Wenn ihr genauso wie Mirko spannende Themen habt zum Thema Data, meldet euch und dann finden wir auch einen Termin. Wenn ihr Mirko Fragen stellen wollt, findet ihr seinen Link auch in den Shownotes und dann könnten wir rausfinden, ob ihr euch da einmal separat unterhalten und abstimmen könnt, um nochmal weitere Insights zu teilen, die wir vielleicht heute nur gestreift haben oder oberflächlich besprochen haben. Ja, bevor die letzten zwei Fragen kommen, hast du denn nochmal, wo du sagst, hey, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, da siehst du noch einen großen Mehrwert, das macht ihr anders wie andere, besser wie andere,
ja. Ja, ich glaube, also besser als andere, das ist ja immer vermessen. Also ich glaube, dass wir machen viel, aber wir sind bestimmt nicht perfekt. Also weit weg davon, würde ich sagen. Das ist auch, ich glaube, in dem Umfeld, in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, ne, also in diesem Data-Thema, wenn man da gefragt wird, so nach dem Motto, glaubt ihr, dass das perfekt ist? Das kann man nie mit Ja beantworten, weil das kann nie perfekt sein, meines Erachtens. Man kann da irgendwie einen Plan haben und immer nach vorne kommen und viel machen. Aber man kann immer noch mehr machen mit Daten. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also von daher kann ich nur ermutigen, Entscheidungen sollten auf Basis von aktuellen Daten getroffen werden und nicht aufgrund von, ne, auf Basis von ausgedruckten Reports, die 4 Wochen alt sind. Sozusagen, das ist ja auch so ein Kulturthema. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig. Und auch ermutigen, so die Erneuerungen in der Technologie anzugehen. Also natürlich dann, wenn es sich auszahlt, das ist bei jedem ist das eine andere Konstellation. Ne? Das ist ja auch immer eine kaufmännische Frage. Ja. Und dann ist das aus meiner Sicht, kann man mit Daten wirklich viel machen. Ja, und viele Fragen beantworten. Und das ist, es sollten immer weniger Fragen aus dem Bauch beantwortet werden und immer mehr auf Grundlage von Daten.
Ja, und ihr seid ein tolles Beispiel dafür. Ich, natürlich, du hast vollkommen recht und es ist total fair, dass du sagst, ihr seid da nicht sehr gut drin und wir in der kurzen Zeit, in der wir die Folgen hier aufnehmen, kann man natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen und wollen wir natürlich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, um auch nicht zu viel von euch intern preiszugeben. Aber ihr macht definitiv tolle Sachen. Ja, und die Herausforderung, die ihr da gelöst mit dem modernen Data Stack, das zu wechseln, neue Use Cases aufzubauen, das ist ja schon was, was sich viele noch nicht trauen, glaube ich. Ja, so, meine zwei Fragen. Die erste ist, was machst du, wenn überhaupt, noch privat mit Daten? Und die zweite, und du darfst selber entscheiden, in welcher Reihenfolge du die beantwortest, wie würdest du deine Arbeit mit Daten in einem Filmtitel beschreiben?
Gut, zuerst, also ich mache es einfach in der Reihenfolge, wie du es gefragt hast. Was mache ich mit Daten? Erstmal grundsätzlich, also ich liebe Statistiken, auch wenn sich das vielleicht schrullig anhört, aber auch schon als Kind, ne, da gab es noch keinen Kicker Online oder Kicker App, da habe ich mir sozusagen selbst von meinem Lieblingsverein Darmstadt 98, habe ich mir Statistiken selbst aufgeschrieben, also Torschützen, Zuschauer, habe mir dann Durchschnitte gebildet, habe dann pro Saison einen Zettel gehabt und so. Also ich liebe Statistiken oder ne, in der Brand 1, die Welt in Zahlen, sowas, also auch gerade so Statistiken mit einem Augenzwinkern, finde ich super. Also das, auch wenn sich das jetzt schrullig anhört. Das,
Nee, sehr cool, ja.
Das mag ich echt gern. Filmtitel habe ich mir schwer, also tue ich mir schwer. Ist also ein bestehender, das ist aus vielleicht sowas wie, ohne Daten ist es nur eine Meinung.
Ja, okay. Ja, vielleicht kann man dazu mal einen Film drehen. Dir gehören die letzten Sätze und damit verabschieden wir uns schon in dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Mirkutta, dass du da warst.
Ja, danke auch. Danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu erzählen.